Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Große Stadt lockt mit ihrem Glanz.
Magst du das Lied?
Ja, vor allen Dingen diese Stille, wo er dann einfach dieses
Tränen lügen nicht, heißt die Nummer.
Ja, ja. Sag doch selbst. Selbst.
Ja,
dieses Sag doch selbst.
Das geht schon wieder gut los mit viel Gefühl hier.
Ja.
Und ich glaube, das wird heute auch ein großes Thema sein. Gefühle zulassen, Gefühle erleben.
Ja.
Es wird eine sehr weibliche Folge werden, kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
Weil wir sind ja auch hier bei der dritten Jubiläumsausgabe unseres wunderbaren Podcasts.
Ja, und deshalb kann ich nur sagen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu den zärtlichen Cousinen mit Till Hoheneder und Atze Schröder. Mal wieder eine Jubiläumsausgabe. Ich weiß gar nicht, die wievielte, wahrscheinlich die dritte.
Es ist die dritte, ne? Das dritte Mal heißt es Sehnsucht nach Reden. Und was war beim letzten Mal los?
Wir haben
erstmal Dankeschön.
Ja,
wir müssen uns bedanken.
Eben, Till.
Wir müssen uns
aus
bedanken.
Dem Stand Platz 1
ja.
Von allen Podcasts, die es überhaupt gibt. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich und Schweiz.
Österreich, Schweiz, Liechtenstein.
Und wir wären wahrscheinlich in Italien und Spanien auch Platz 1, aber man versteht uns dort nicht.
Ja, das ist einfach, aber das ist das Schöne an Europa, wir werden trotzdem gesendet.
Unsere E-Mail-Adresse wurde schon reichlich genutzt.
Ja, ihr habt uns geschrieben, das könnt ihr auch weiterhin tun. Schreibt doch bitte an mail@zärtliche-cousinen.de. mail@zärtliche-cousinen.de könnt ihr ruhig mit Ä schreiben. Wir sind eine moderne Mailadresse, da darf man schon das Ä schreiben. Wahnsinn, oder?
Ja, wir sind ja auch ein total hipper Podcast, das haben wir auch nicht vergessen.
Guck mal, also was ich dir mitgebracht habe, ich habe hier einen Brief von der italienischen Eisenbahn bekommen.
Du hast ihn natürlich direkt ausgedruckt.
Ja, natürlich.
Die scheinen aber dann auch einen deutschen Mitarbeiter zu haben.
Ja, weil du ja natürlich, weil du ja in der letzten Folge so wunderbar erzählt hast, wie du im Zug von Bologna nach Florenz
der körperlichen Liebe gefrönt hast
und seitdem verkaufen die auf der gesamten Strecke 260% mehr Karten.
Ich glaube, das ist aber nur ein Zufall. Aber trotzdem, wenn wir es geschafft haben, dass die Liebe selbst in den Zügen der italienischen Bahn Einzug hält, dann kann ich als glücklicher Mann sterben.
Ja, und wer jetzt nicht weiß, worum es geht, hört einfach noch mal in die letzte Folge rein. Kiss versus Flippers.
Ja, ich habe erzählt, der Sünde. Ich eine Schweizerin im ICE kennengelernt habe in Italien und dann mit der auch gleich vollzogen habe.
Das ist faustdick hinter den Ohren.
Ja, ich konnte doch nichts dafür. Es hat sich so ergeben. Die hat mich rückwärts durch die Hecke gezogen und das im Zug.
Ja.
Ich fühle mich so benutzt. Herrlich, herrlich. So. Aber wir wollen heute über andere Sachen sprechen.
Ja.
Worüber? Viel ist passiert. Scheiße, wenn es nicht so abgedroschen wäre, dann würde ich ja tatsächlich mal schnell noch über Thomas und Thea Gottschalk sprechen.
Ja.
Aber vielleicht nicht so sehr über die Ehe, weil...
Da steht uns kein Urteil zu. Das
alles ist endlich.
Ja.
Ich meine, du bist ja auch schon in der zweiten Runde unterwegs und bei dir hat es sich ja auch nochmal gelohnt, im Rennen die Pferde zu wechseln.
Ja. Aber ich weiß gar nicht so recht. Das gab hast du dir das gemerkt? Da war ein Spruch auf Twitter
der war gut.
Zu Tommy und Thea.
Den ist doch letzten Herbst das Haus abgebrannt in Malibu.
Ja.
Und jetzt, als die Trennung rauskam, schrieb irgendjemand bei Twitter, bei Gottschalks brennt mal wieder die Hütte.
Oh, ja, oh Gott.
Ich finde den gut.
Ja, sorry. Ja. Ach, man muss ja auch alles... Diese ganze Political Correctness, das ist ja auch fürchterlich.
Ja, ganz genau. Für mich ist ja jetzt erstmal rausgekommen, ich dachte mal, der wäre mit einem Mann verheiratet. Jetzt habe ich erst gesehen, dass es Thea heißt und nicht Theo. Ich dachte immer, Gottschalk wäre schwul, aber
ja,
er ist mir in jeder Darreichungsform willkommen. Er ist der große Zeremonienmeister.
Absolut. Und deswegen,
lass uns gar nicht so viel über die Ehe sprechen. Für mich die Meldung bei den Gottschalks, die größer war ja, dass er Wetten, dass nochmal moderiert.
Ja. Das macht er wirklich?
Ja, zu seinem 70. Geburtstag. Der Meister ist jetzt 68, wird in absehbarer Zeit hoffentlich gesund die 70 erleben. Also ich freue mich da drauf, wenn irgendjemand mit einem Bagger versucht, so ein Zippo-Feuerzeug zu betätigen. Was weiß ich, was haben wir nicht alle schon für schöne Wetten da erlebt?
Ja, und vor allen Dingen, wer könnte da, wer sollte da auf dem Sofa sitzen? Auf jeden Fall Heidi Klum muss auf dem Sofa sitzen.
Heidi Klum.
Mit Tom Kaulitz.
Ja. Da ist zum Beispiel auch, da verstehe ich nicht, dass alle so kritisch und negativ darüber erzählen. Ich meine, Heidi Klum, Tom Kaulitz zu zweit einen Drei-Generationen-Haushalt betreiben. Und das aber nicht wider Willen.
Aber die sind doch nur zu zweit, oder?
Ja, so ein paar Kinder springen da, wenn man ihn jetzt nicht mitrechnet.
Meinst du, sie macht ihm morgens nicht die Pausenbrote und fährt ihn dann zur Kita?
Also verlockend ist das Leben schon, was er da führt. Der hat ja alles. Der hat alles. Sie ist ja die Milf vor dem Herrn. Sie ist ja die Urmilf, ja, kann man glaube ich sagen.
Die ist die Urmilf-Suppe schlechthin. Und ich sag's dir ganz klar. Die Schredder denkt Kaulitz schon vorm Frühstück unter die Karlschau-Matratze.
Man hat ja eh so den Eindruck, dass Heidi Klum zum Frühstück direkt schon Carbonflöckchen sich reinzieht. Ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, einige Frauen hassen sie dafür, dass sie nach den Geburten immer direkt wieder fit war. Flacher Bauch. Die stand ja quasi noch bis zu den Knien im Fruchtwasser. Da hat die schon für Victorias Sekret wieder gelaufen.
Ja, aber da kann ich das auch so ein bisschen verstehen, weil sie hat ja, glaube ich, mal nach einem Kinderkriegen gesagt, also die Figur, das wäre ganz einfach gewesen. Viel Austern.
Und Champagner.
Viel Austern und Champagner.
Da kann ich bestätigen. Ich bin ja auch aus beruflichen Gründen gezwungen, enge T-Shirts zu tragen.
Ja, ja. Jetzt gehst du natürlich in Hamm, Wischerhöfen oder Pelkum nach so einem guten Rad zum Rewe und bei Edeka. Und da haben die natürlich die Austern nicht in der Tiefkühltruhe.
Wichtig ist ja...
Und dann, wie willst du dann dünn werden?
Ja, also für mich wäre zum Beispiel wichtig, dass man die Sylter Royal isst. Das ist eine Auster von der herrlichen Insel Sylt. Ja. Im Gegensatz zu den französischen Finclair-Austern, die aus dem Mund links und rechts immer so ein bisschen raushängen. Das muss man mögen. Alle, die in den 70ern groß geworden sind, wird das natürlich ein Lächeln in die Augen treiben. Nein, aber Heidi Klum, du hast ja so ein bisschen das Gefühl, also ich versetze mich jetzt mal in Tom Kaulitz. So, du hast ja immer so ein bisschen das Gefühl, du vögelst deine eigene Mutter.
Um Gottes
Könntest du dir das vorstellen?
Nein, auf keinen Fall. Dafür war meine Mutter gar nicht hübsch genug.
Das stimmt, das kommt noch hinzu.
Also wenn die meine Mutter so ausgesehen hätte wie Heidi Klum, dann hätte ich für nichts garantieren können. Aber entschuldige mal bitte, meine Mutter, nein, das geht auf keinen Fall.
Wie
war das bei dir?
Um ehrlich zu sein, war meine Mutter oft dabei beim GV.
Was?
Wie? Also wenn ich mit anderen Frauen geschlafen habe, war
deine Mutter dabei?
Ja, die stand nicht neben dem Bett und hat das benotet wie jetzt bei...
Preisrichter.
So wie Lambi bei Let's Dance. Oh Gott. Immer nur 3,7. Oh, ja, Gott sei Dank. Nein, das hätte ich nicht können. Aber meine Mutter war in meinen Gedanken oft dabei, wenn ich mit fremden Frauen gepoppt habe, weil da konnte ich einfach länger.
Ach so.
Ich habe es dadurch rausgezögert.
Du bist wirklich super. Das ist natürlich ein guter Trick.
Ja, natürlich. Ich arbeite mit allen Tricks. Ja. Aber Heidi, ich weiß auch nicht.
Ich finde die super. Ich finde sie super. Ja,
du kennst doch so diese Kneipengespräche.
Aber sie ist ja auch wie eine Auster.
Ja.
Außen ein bisschen knusprig, innen drin ist die Perle.
Streichzart.
Ja, das ist natürlich das Tolle, ne?
Ja, aber manchmal hat man auch das Gefühl, sie ist so ein, wie heißt das denn? Also kein Roboter, aber so ein Terminator.
Du meinst, ja? Du siehst so ein bisschen wie so Westworld.
Man hat manchmal das Gefühl, es gibt sie gar nicht, weil sie ist einfach dann auch zu perfekt und inszeniert sich auch so perfekt. Also ja, andererseits, wenn du irgendwo in der Kneipe bist, kennst du auch, da kommt der letzte Fliesenleger rein mit seiner Pocke, Dreifachkinn und sagt, Heidi Klum, die können sie mir auf den Bauch binden, ne?
Ja. Und dann hat er meistens so einen Bauch, dass er gar nicht mehr drankommt.
Oh. Ja, und dann, dann fragst du einfach mal, wie sieht deine Frau denn so aus? Und dann ist auch meistens schnell Ruhe.
Ich zeig dir mal ein Foto von meiner Gisela.
Ja, die, da ist sie wieder, die berühmte Gisela.
Und dann musst du aber drei Fotos rausholen, weil auf eins passt ihr nicht.
Ja, wie hat schon Westernhagen gesungen? Gisela?
Eine Leiche haben wir im Keller und wird dieses Lied ein Seller, dann kaufe ich ihr ein Zierbesteck.
Sitzierbesteck, oder?
Nee, ein Zierbesteck. Ich glaube, das legt man noch dann da.
Ja, ach so, ich habe immer Sitzierbesteck.
Ja, weil du sagst, sie eröffnet die dann,
oder?
Vielleicht sollten wir, Marius, wenn du uns hörst, klär das auf, schreib uns bitte an mail@zärtliche-cousine.de.
Oder heißt, auch andere Hörer, was ihr so verstanden habt an der Stelle.
Zierbesteck oder?
Unter dem Stichwort Gisela, du weißt, ich bin ein kleiner Stiller.
zur Kommunion goldenen Füller.
Silvester gießen wir Blei.
Ja, so.
Ja, naja, also das waren so Schlagzeilen jetzt diese Woche. Aber wie gesagt, ich wollte mich jetzt auch nicht auf Gottschalk oder Heidi Klum festbeißen, aber man hat ja Assoziationen dazu. Und
ja.
Ich habe ein Leben lang davon geträumt, mit Kylie Minogue was zu haben. Oh. Und für andere ist eben Heidi Klum das Ziel der Träume.
Ich kann beide gut verstehen. Aber du warst doch mal, ich war ja mit Till und Obel bei Geld oder lieber mit Von der Lippe zweimal. Und bei Gottschalks Late Night waren wir auch, aber bei Wetten, das waren wir nicht. Damals war Comedy für Wetten, das noch gesperrt.
Ich war oft bei Wetten, das. Ich war
und,
tatsächlich oft
bei Wetten, das. Du hast mir doch einmal diese Geschichte erzählt mit, war das nicht Schweighöfer und Lena Meyer-Landroth.
Haben wir die Zeit?
Ja, ich bitte darum, Atze, erzähl uns nochmal bitte diese herrliche Geschichte.
Ja, also ich war oft bei Wetten, dass und eben auch noch zur Gottschalk-Zeit und später bei Markus Lanz dann auch. Und das war aber noch Gottschalk, Wetten, dass in Hannover. Mhm. Messegelände ist ja so 10 Kilometer, das Expo-Gelände 10 Kilometer außerhalb der Innenstadt von Hannover. So, und ich war schon oft da gewesen und Schweighöfer, den ich sehr schätze, Matthias Schweighöfer, war auch schon sehr oft da gewesen.
Super Typ, ne?
Super Typ, ja. So, und jetzt wussten wir, das wird super langweilig. Jetzt muss ich mal eben kurz erklären, wie Wetten, dass abläuft. Die sind ja immer in Messehallen, ja, wo man immer denkt, warum seid ihr nicht in einer Konzerthalle,
ja,
irgendwo? Nein, Messehalle, weil der Aufbau ist sehr aufwendig und benötigt viel Platz. Also Ausdehnung. Das heißt, du hast in der Haupthalle, hast du eben die Hauptbühne mit dem Sofa, Tommy drauf, hey, hallo, hier Nation, willkommen. Dann hast du aber auf der einen Seite immer Show-Acts. Da, ne, wenn Phil
Ach so,
Collins,
die waren gar nicht ganz nah am Sofa dran.
Nein, Show-Acts. Die am meisten da waren glaube ich, Tina Turner, Phil Collins und Peter Maffay.
Peter, mein Freund.
Ja, dein Freund, Peter.
Viele Grüße, Peter.
Ja, auf jeden Fall. Wir kommen gleich nochmal. Ja, nach der Geschichte musst du unbedingt noch den Maffay hier für mich machen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, die Sendung fängt irgendwann an. Es war so 7:45. So alles wurde langsam nervös, ging in die Voranspannung und Schweighöfer und ich wussten, das wird jetzt 3,5 Stunden die pure Langeweile. Du bist ja nur ab und zu mal im Bild auf dem Sofa und da musst du wach sein. Wenn die Kamera angeht, musst du einfach wach sein. Und das ist die Herausforderung gewesen bei Wetten, dass ansonsten stirbst du vor Langeweile. So, hinter der Erdkrümmung ist der Show-Act, der wird dann wieder umgebaut auf Lenny Kravitz anschließend. Dann guckst du links vom Sofa runter, da wird die Saalwette aufgebaut oder irgendwas. Du tickst durch, ey. Das ist wirklich... Ne, aber du hast darüber sehr viel Karten verkauft. Deswegen, der Promowert war sensationell. Ja. Du hast 10, 12 Millionen vom Bildschirm. Wunderbar. Deswegen hat man es gemacht. Schweighöfer hatte einen neuen Film draußen, ich eine neue Tour. Wir wollten Tickets verkaufen. Und wir hatten einen sehr, sehr unerfahrenen Gast da auf dem Sofa.
Aha.
Und zwar Tochter, jetzt berühmteste Tochter der Stadt Hannover, Lena Meyer-Landroth.
Oh, die ist ja, ist ja eine Knallerfrau.
Ja,
süß.
Und auch privat zauberhaftes Mädchen.
Ja. So.
Sie war aber Neuling, sie war der Rookie. Und sie hatte gerade Oslo gewonnen und kehrte zurück und saß dann jetzt eben da und die Prominenzwelle überrollte sie. Und sie war ein bisschen nervös und Schweighöfer und ich haben uns natürlich rührend um das zarte Bambi gekümmert.
Zwei Milfhunter auf dem Weg ins Verderben.
Genau. 4 Fäuste für ein Halleluja.
Du Scheibengleis, das arme Mädchen.
Ja, auf jeden Fall haben wir im Catering Schweighöfer so viel Champagner gegriffen, wie er mitnehmen konnte. Und ich habe so ein paar Flaschen mitgenommen. Dann haben wir 3 Gläser mitgenommen. Und tatsächlich saß Lena zwischen uns beiden. Und dann fing die Sendung an, ne, die Eurovisionsmelodie. Gottschalk begrüßt und wir... machen die erste Flasche Champagner auf und drücken Lena ein Gläschen in die Hand und sie noch ganz schön, darf man denn hier trinken? Und ich habe einfach das Glas voll gemacht und habe gesagt, man muss sogar.
Das sieht ihr ähnlich.
Ja, so und dann haben wir uns da schön eingeballert und ey, so war, wie ich hier sitze, Lena war so nach wobei der Name Lena natürlich schon für Qualität bürgt, aber wir können nachher mal mach dir mal eine Notiz, dass wir über die Lenas Deutschland sprechen.
Ja, Lenas.
Naja, auf jeden Fall, Lena war dann irgendwann breit wie ein Rathaus. Und wir anderen beiden natürlich auch. Immer, wir hatten den Arsch so richtig voll. So, dann so nach
ist sie nie eingenickert mal zwischendurch?
Ja, die ist dann auch weggenickert. Und immer, wenn das Rotlicht anging, da haben wir die so ein bisschen wieder so in die Seite. Ne, das schmale Körperchen. Aber ein zauberhaftes Mädchen. So, pass auf jeden Fall gab es dann irgendwann eine Saalwette. und die fand so dann auch auf der anderen Seite statt, der Halle. Und dann war ich wohl der Wettpate. Das habe ich aber gar nicht mehr mitgekriegt, weil ich selber schon
drietendick auf dem Sofa gesessen
voll hast. Wie ein Amtmann war. So, und dann ruft der Gottschalk irgendwie rüber, Atze, was meinst du? Hä? Und dann rufe ich nur rüber, ja, er schafft's, er schafft's. Ich war ja Wettpate, das wusste ich aber gar nicht mehr. Er schafft's. Und dann sagte mir Schweighöfer, das ist eine Frau. Oh, sie schafft's, sie schafft's. Und es gab auch einen Wetteinsatz, also sie hat's dann nicht geschafft. Und ja, ich habe meinen Wetteinsatz verloren. Und der Wetteinsatz war am Ende der Sendung eine Zuschauerin, eine aus dem Publikum da eben auf dem Messegelände von Wetten, dass mit einer Ente, mit einem Citron, wie spricht man es richtig aus? Eine Ente.
Mit einer Ente, ja.
De Chevaux. Und der hat ja noch diese Revolverschaltung, die kannte ich ja, weil meine Schwester auch ein R4 hatte.
So. Ja, oh, das war, da konnte nicht
mehr. Naja, auf jeden Fall, ich war ja breit. Ich war ja platt wie eine Flunder. So, jetzt saß die Zuschauerin schon in dem Auto. Vor dieser Gottschalk verabschiedet, bleiben Sie uns gewogen, quack, quack, quack. Ich setze mich in das Auto, aber hackendicht und versuche als erstes mal mit der Zuschauerin zu knutschen. Die hat mich dann so ein bisschen weggedrückt mit ihrer Handtasche. Die war auch nicht mehr die Jüngste, muss man dazu sagen. So, dann bin ich aus der Halle raus und der Wetteinsatz war, ich fahre mit diesem Auto, die Zuschauerin, zum Hauptbahnhof Hannover. So, und dann fahre ich auch und halte mir so das eine Auge zu, weil ich nicht mehr richtig räumlich sehen konnte. Und weißt du, was das Allerbeste war? Ich schwöre dir, dass es wahr ist. Das Allerbeste war, dass ich vorne und hinten eine Polizeieskorte hatte. Ja, mit Blaulicht. Also ich hatte vor mir ein Auto mit Blaulicht. Ich bin immer hinter dem Auto mit dem Blaulicht. Und habe die Zuschauerin zum Bahnhof gebracht, habe die Ente dann da irgendwie so halb auf dem Bürgersteig stehen lassen. Und da hatte ich auch keine weitere Betreuung mehr vom ZDF. Das heißt, ich bin dann...
Hat dir die Todesängste ausgestanden?
Ja, die war wirklich froh, dass sie heil am Bahnhof angekommen ist, toll, weil die natürlich irgendwann geschnallt hatte, dass ich so breit war. So, und dann bin ich dann, das beste Hotel der Stadt Hannover ist tatsächlich in Bahnhofsnähe. Das ist der Luisenhof und die haben so eine ganz interessante altmodische Cocktailbar.
Ach, das war dann nicht so ein, irgendwie so ein Lotterpuff? Nee,
das ist also auf höchstem Niveau.
Wemser Bude.
Ja, aber so eine Messingbar, weißt du, viel Messing, viel Holz.
So und dann, Till und Ola haben wir sowas immer Messingpuff genannt.
Ja, ich auch, eben auch so ähnlich. Ja, und daran erinnerte ich mich noch in meinem Suff und habe dann gedacht, ich trinke jetzt gleich noch mal schöne Margarita. Oder Mai Tai ohne Saft. Und da gehe ich jetzt in den Luisenhof. Da kann ich sicher auch pennen. Da war ich Stammkunde. Jetzt komme ich da rein in die Bar. Und wer sitzt da? Michelle Hunziker. Ja, weil die war ja zu der... Und was dann passierte, das erzähle ich euch beim nächsten Mal.
Ey, Michelle.
Ja,
aber komm, verraten. Die sieht doch nicht nur super aus. Ist die auch nett?
Ja,
ist die auch nett?
Total. Wirklich. Oh, so ein richtiger Kumpeltyp.
Und habt ihr geknutscht? Nein, ich will es nicht wissen, weil wir behandeln das in der nächsten Folge.
Aktnotiz machen?
Ne? Unglaublich.
Ich weiß es auch gar nicht mehr, weil...
Sag es mir nicht.
Da haben wir auch den Rest...
Aber ist auch egal.
Mach meine Vorstellung nicht kaputt. Für deine Vorstellung ging es bis zum Äußersten.
Ein Feuerwerk der
guten Laune. Ich werde das demnächst verraten. Nur so viel gesagt, Michelle Hunziker ist wirklich so toll, wie sie auch wirkt. So. Aber Maffei war natürlich in deinem Leben auch immer mal... dann lass mich ganz kurz aber behalt den Maffei schon mal. Ich will jetzt den Maffei gleich von dir hören. Ich war mal in der NDR-Talkshow eingeladen und saß da zusammen mit Hartmut Engler und Peter Maffei. Und meine Schwester, die vor 30 Jahren schon nach USA ausgewandert ist, kennt natürlich diese ganzen Leute nicht.
Nee.
Ne? Und hatte das aber, weil ich meiner Schwester geschrieben habe, Schatzi, guck doch mal, ich bin ja in der NDR-Talkshow, dann weißt du wenigstens wieder, wie ich aussehe. Da hat die das im Internet geguckt und meinte, ja, war doch ganz lustig. Nur, sie kannte den Maffei nicht und hat mich dann gefragt, wer war denn dieser alte Mexikaner, der daneben ist? Weil der ja auch kaum ein Stiefel anhat.
Ja, ja.
Und ja, sein Gesicht ist ja wirklich...
Völlig, immer total ernsthaft, ne? Kein Lachen.
Obwohl der ja, wenn er lacht, dann sieht er einfach nichts mehr. Die Augen sind zu.
Die sind dann einfach so wie Charles Bronson Beispiel mir das Lied vom Tod. Und dann sagt er ja immer dann so, ja, Peter, du freust dich auf Tour zu gehen. Und dann sagt er, ich freue mich. Aber das hört sich schon gar nicht so an wie, ne? Ja, ich freue mich total, sondern, das ist so richtig, ich freue mich. Ich habe ihn mal, da war ich für dich Autor bei Wetten, dass in Karlsruhe. Stimmt, und dann hatte ich auf demselben Flur ein Zimmer wie Peter Maffay. Und dann hatte ich mir den Finger gequetscht. Und jeder, der mich kennt, weiß ja, ich bin 1,88, wie ich 74 Kilo kann bei der Auferstehung des Fleisches liegen bleiben. Man kann mir mit zwei Teelichtern ein Röntgen die ganze Zeit. So, jetzt stehe ich mit verbundenen Finger im Fahrstuhl und Peter kommt rein und guckt lange zu mir hoch. Und
ist er kleiner als du?
Ja, unwesentlich. Und aber sehr trotzdem ein tolles, richtig gute Ausstrahlung. Eine hat richtig er, schöne ne? Aura, ne? Ja, also ja. Der füllt schon so einen Fahrstuhl aus. Und guckt mich also an mit diesem ernsthaften, verkniffenen Charles Bronson Mexikaner Gesicht und sagt: Hand verletzt.
Hand verletzt?
Hand verletzt. Also so als Frage zeigte auf meinen Finger so. Und ich so, hm. Und er, beim Boxen.
Hat er dich gefragt?
Das hat er mich gefragt. Ich wollte noch sagen, ey, pass mal auf, wen soll ich denn? Ich verliere sogar gegen meinen 7-jährigen Sohn beim Boxen. Ne? Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Aber ich habe ja als Parodist, hast du ja oft so, dass du diese Ticks von Leuten oder so Sprachfehler, wobei ich jetzt nicht sagen will, das ist jetzt nicht direkt ein Sprachfehler, was er ja hat.
Ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich es mal nennen.
Das fällt mir natürlich immer total auf. Und jetzt muss ich dir meine Geschichte erzählen. Es gibt ja Sprachfehler, wo du gar nichts für kannst. Und es gibt doch diesen Koch, Stefan Marquardt.
Ach, das ist dieser etwas fülligere.
Ne, der ist
mit Brille und immer so ein
Rocker-Outfit. Ja, und so Kinnbart und so ein Bandana, trägt doch immer so ein Kopftuch.
Ja,
und
nein, es gibt ja einmal den Zacherl, der so ein bisschen daherkommt, aber dies ist eben der etwas fülligere.
Ja, ja.
Der
so eben eine Brille, Kinnbart.
Der macht einen sehr sympathischen
Eindruck. Ja, ja, Ore ist super Typ. Also richtig Knorke, toller Koch auch, ne?
Ja. Und du hast mit dem zusammengearbeitet, oder was?
Ja, Micky Beisenherz und ich haben den. Der hat auf der internationalen Funkausstellung vor Jahren mal so eine Kochshow gemacht.
In Berlin.
In Berlin, genau. Und Micky Beisenherz und ich haben das Ganze so ein bisschen autorentechnisch betreut. Und wie gesagt, kennengelernt. Und jetzt hat er allerdings, da kann er ja nichts für, aber es ist natürlich sehr lustig.
Ich glaube jetzt.
Der hatte natürlich einen Wasserzahn. Also er spricht Jo. Ne? Sag ich also, hallo, grüß dich, ich bin Stefan. Und ja, und das, wenn du Parodist bist, so wie ich, dann hörst du das. Also du kannst da gar nicht abschalten. So, jetzt hatten wir eine Besprechung.
Du wie, und Beisenherz, ihr sitzt
und
da.
Und alle anderen, das ganze Team sitzt da und er erklärt die Show. Und dann sitze ich da und das dauerte 1,5 Stunden. Und er fängt an zu erklären. Also, was ich auf jeden Fall machen werde, ich lack. Da bin ich schon das erste Mal zusammengezuckt und dachte mir, ja, gut. Und dann,
du hast ja gedacht, er sollte so Sachen nicht sagen.
Nein.
Also lieber andere Lebensmittel.
Ja, ich habe gedacht, warum nicht Forelle?
Ja. Aber er wollte Lack.
Er wollte unbedingt Lack. Und er spart die ganze Zeit. Ich mache den Lack. Wichtig ist beim Lack. Ne? Er ist nicht zu fettig. Der Lack sollte immer so sein, eine zarte Haut. Und es ging nur, es wurde nur. Und irgendwann dachte ich wirklich nur noch, nein, lass uns Hecht nehmen, Forelle, geräuchert, irgendwas, ne? Nur nichts mit, ne? Und
war kein geräucherter Lack.
Es war kein geräucherter Lack, nein. Er wollte ihn grillen. Und da habe ich schon gedacht, das ist eine gute Idee, weil grillen, das ist ein Wort.
Auf den Grill.
Ja, den legen wir den Lack auf den Grill. Aber meine Freude währte nur kurz, weil es war kein Grill, was er benutzte, sondern dieser Grill hieß Smoky Joe.
Und jetzt guck mal. Das ist so eine amerikanische Firma, die so
Grillte. Das Ding sah aus wie, wie heißt die Lokomotive nochmal von Lukas, dem Lokomotivführer, Emma. Ne? Ja, so, also
wenn er sie Emma genannt hätte, wäre es ja kein Problem
gewesen. Mit Schornstein, der Smoky Joe. Und es ging also nahtlos weiter. Er fing dann einfach nur an, so, wenn der Lachs erstmal im Smoky Joe ist, dann wird der so zart. Das kann sich keiner vorstellen. Der ist, schau mal hier, wie zart der ist. Guckt euch das mal an. Und das schaffst du nur mit dem Smoky Joe.
Aber wenn Micky und du da zusammen seid, ihr seid doch.
Ja, ey, wir sind innerlich zusammengebrochen einfach.
Ihr geiert doch sowieso immer so viel
zusammen.
Ja,
sicher. Ey, Micky und ich, wir sind gestorben innerlich. Und ich habe dann nur wirklich überlegt, weil das ist so ein feiner Kerl. Und der kann ja auch so gut kochen. habe ich wirklich überlegt, gehe ich jetzt hin, sage ich ihm das?
Und sag ich ihm,
gehst du zu der Show hin und sagst ihm, pass auf, oh, lass uns doch Forelle machen oder
eine
leckere Barbe.
Aber habt ihr euch darüber unterhalten, so im Hintergrund?
Nein, das läuft alles nur, die Zeit hatte man ja auch gar nicht, es musste ja alles gemacht werden. Aber meine Güte, ne? Das ist, toll, was haben wir gegeiert.
Das kann ich mir vorstellen.
Lack, Smoky Joe.
Ja, ja.
Kannst du dir vorstellen, es ist bis heute immer, wenn ich ein Stück Lachs in der Hand habe und einer sagt, lass uns das grillen. Ja, wunderbar, oder? Meine Herren Gesangsvereine. Das sind die Geschichten, die hast du Jahre später noch.
Kannst du die nicht, wir machen ja Live-Programm, da müsstest du die doch auch mal erzählen.
Ja, müsst ihr mal erzählen. Ja,
merkt ihr das mal, mach dir gleich mal eine Notiz.
Stefan, bitte verzeih uns an dieser Stelle, aber es war...
Ja, du hast ja gesagt, feiner Kerl und dass er gut kochen kann. Damit sind wir aus dem Schneider. Und dass er die Wasserzahn hat, das kann er ja nicht.
Ja, ist ja auch scheißegal.
Ja. Ich muss dir jetzt mal was sagen. Ich weiß, ich werde schon wieder Kritik von dir ernten.
Warum?
Aber ich war seit langer Zeit mal wieder im Kino.
Nein! Ja. Aber du bist doch Cineast. Du guckst doch Filme so gerne.
Ja, ja, Cineast.
Du warst doch schon immer früher am
Ja, ich weiß, ich habe dieses Image, aber ich war seit 10 Jahren, gehe ich nicht mehr regelmäßig ins Kino. Jetzt könnte ich natürlich sagen, mir ist das zeitgenössische Kino ist mir zu abgeschmackt geworden. Aber nein, manchmal ist so eine Zeit eben vorbei. Und jetzt war ich aber mal wieder im Kino und das hat sich wirklich gelohnt. Ja, die Nummer war auch in sich schon wieder schräg. Und zwar, ich hatte Nachmittagszeit. So, abends stand ich auf der Bühne in Hannover und habe gedacht, ich guck mir diesen Happe Kerkeling-Film mal an.
Ach,
der Junge muss an die frische Luft. Wo du ja im Vorfeld schon wieder abgewunken hast. Und sowas,
nein.
Das interessiert mich nicht.
Nein, das ist doch überhaupt gar nicht.
Hab ich das falsch verstanden?
Das war das Buch, was mich nicht interessiert
hat. Okay, gut. Jetzt war ich mit... meinem lieben Carlo, meinem Tourmanager, im Kino. Und zwar nachmittags um 15 Uhr in Hannover. So, und ich hab mich ja immer gefragt, wer geht nachmittags ins Kino? Aber mir ging es nicht. Ich konnte jetzt nur, wir haben geguckt, wo läuft dieser Film. Wir waren sogar erst noch in Hamburg, weil ein Abend vorher da ein Auftritt war. Dann am nächsten
Tag. Und ihr hattet das mit der Schläfchen auch schon gemacht?
Ich zumindest. Carlo musste fahren. Und Carlo ist ja auch so mein Alter. Jetzt waren wir beide, jetzt stell mal vor, wir beide waren die Jüngsten im Kino.
Ja.
Und vor allen Dingen die einzigen Männer. Da saßen so Muttis, die Happe Kerkeling eben toll finden. Ich finde den ja auch toll und habe auch durchaus mütterliche Gefühle für ihn. Und jetzt habe ich diesen Film gesehen, Der Junge muss an die frische Luft. Und der ist so toll, so gelungen, so ein atmosphärisch dichter Film, dann die Zeitreise zurück in die 70er Jahre ist so unglaublich gelungen. Der Film ist so herzlich, er ist so tragisch auch an vielen Stellen und das ist natürlich immer das Schönste, wenn so eine Komik und eine Tragik zusammenkommen. Ich habe teilweise Tränen in den Augen gehabt, weil ich geheult habe und im nächsten Moment musste ich schon wieder lachen.
Heulst du auch so gerne im Kino?
Ja, und das Schöne ist ja, mein lieber Carlo, ist auch durchaus ein Mann mit Empathie und Gefühlen. Und dann haben wir immer vermieden, uns anzusehen. Weißt du, da sitzen jetzt also zwei alte Säcke, die eh nichts mehr merken, sitzen im Kino und heulen und lachen abwechseln. Oh, also dieser Film, der ist, wer ihn noch nicht gesehen hat, eben auch du, bitte geh da rein und versuch ihn im Kino zu sehen, weil das ist einfach, der gehört im Kino gesehen. Die Regisseurin Charlotte Link.
Oh Gott, die
hat das so gut. Ey, und wirklich?
Von der ist doch auch Jenseits der Stille, ne?
Genau. Oh, das war ihr erster großer Film.
Aber ja,
ich verneige mich hier nochmal vor dieser Frau.
Ja, ne, weil die ist auch wenig auf RTL zu sehen, glaube ich. Ne?
Ja, diesen Bohlen-Film, den hat sicher ein anderer gemacht.
Exklusiv habe ich den Namen noch nie gehört, Charlotte Link.
Ja, ich werde mir jetzt
Caroline Link. Charlotte Beil, Caroline Beil.
Charlotte Link war ja die Autorin von Ein Mord für alle. Ich komme jetzt nicht drauf.
Aber Caroline ist ja toll, ne? Also diese, wie gesagt, Jenseits der Stille, was hat mich dieser Film berührt? Und ich meine, ich bin jetzt sowieso so ein Typ, ne? Wenn Lassie umknickt, dann bin ich verloren. Dann kann ich nicht mehr.
Weißt du, was die Diskrepanz ist?
Ich bin einfach zu nah am Wasser gebaut.
Wer dich nicht kennt, denkt ja, du bist die härteste Sau unter der Sonne.
Ja.
Ne? Bruce Willis für Reiche sozusagen.
Ja.
Und ich weiß noch, wie wir mal im Winter durch Berlin-Neukölln marschiert sind. Es war echt kalt, ein Windpfiff. Und du hast mit deiner viel zu lauten Stimme mir mal wieder die Welt erklärt, Gott sei Dank.
Ja, weil wir besoffen waren.
Und dann versuchte ein Typ, uns so von der Seite zu nerven. Er wollte Geld von uns, was weiß ich, auf welche Form. Wahrscheinlich hätte der uns auch bereitwillig abgestochen. Und der sprach uns von der Seite an und du hast nur geguckt, du hast gesagt, ja, was ist? Ja, der Typ, der hat direkt sein Messer wieder eingepackt und wusste, hier ist nichts zu holen. Hier brauche ich die Brechstange nicht ansetzen. Der wird mich töten. Das
war echt wirklich einen Meter zur Seite gesprungen.
Aber, aber weißt du, was das Beste an der Situation war? Dass du das gar nicht gemerkt hast. Und ich dich hinterher gefragt habe, sag mal, hast du das gerade mitgekriegt, dass uns einer überfallen wollte und du mit einem, was ist denn mit dir? Den einfach so verschreckt hast, dass er jetzt seitdem nur noch mit Licht im Flur schlägt.
Ja.
So als alter Straßenkämpfer, der immer mit allem rechnet, weißt du natürlich, es sind immer die Stillen, die Psychopathen sind.
Ach so.
Naja, und still bist du ja nun mal nicht. So, mir hat der Film gut gefallen und Leute, geht da rein, sensationell.
Also ich als zärtliche Cousine muss da schon mal reingehen, weil...
Die 70er werden auch eben so thematisiert.
Das ist ja unser Ding, da sind wir groß geworden.
Ja, weil in den 70ern...
Ja, da waren sie ja, da gab es ja immer nur diese ganzen Buddy-Movies.
Ja, und Männer konnten noch ihre Gefühle zeigen.
Ja, natürlich konnten Männer ihre Gefühle zeigen.
Männer konnten seine Gefühle zeigen.
Ach, das war ja auch einfach wunderbar.
Ja, du darfst nicht vergessen, ich war ja in den 70ern, ich war ja mit 13 zum ersten Mal als Schlagzeuger auf einer Bühne.
Ja.
Und ich habe die 70er ja noch voll mitgekriegt. Fett wurde noch mit U geschrieben, AIDS war noch nicht erfunden. Nee. Damals wollten auch die Weiber Vögel.
Ja, oh Gott, das will ja... Hallo, Herr Rundfunkrat.
Und ich war Musiker.
Ja, du warst Musiker,
Ich spielte damals in der Band von Sandra Cretu.
Oh.
Meinst du, was da los war? Und zwar, bevor Sandra ihre Solokarriere machte, gab es ein Vorläuferprojekt, das hieß Arabesque.
Arabesque, ja. War sie Sängerin, ne?
Genau, und das war diese Disco-Zeit. Oh. Totale Disco-Zeit. Das war hier Frank Farian, das war Silver Convention.
Silver Convention.
Fly Robin Fly.
Ja, Fly Robin
so,
Fly.
Und wir haben da alle, es gab...
Lady Bump, Penny McLane.
Ja, genau. Die war ja eben bei Silver Convention auch.
Ja, ja, natürlich.
Den eigenen
und Ramona Leisler-Kiep.
Ja, ganz genau.
So hieß so die andere, glaube ich.
Ja, ja. Es war tatsächlich eine andere. Aber Fly Robin Fly, ich mit Arabesque unterwegs und drei Sängerinnen. Warte, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich das so verpacke, dass ich nicht verklagt werden kann.
Oh.
Wir waren eine tolle Band.
Ja.
Die anderen vier Musiker waren Hamburger. Damals war Hamburg so das Zentrum der Rock- und Popmusik in Deutschland, weil eben Tor zur Welt und Beatles und so weiter. Und da kamen die ganzen Musiker eben her. Aus München und noch mehr eben aus Hamburg. Ja, und jetzt war ich als junger Drummer mit denen unterwegs und die drei Miststücke, die vorne gesucht.
Bitte, hallo, du meinst die drei zauberhaften.
Kennst du eigentlich den Unterschied, den habe ich nämlich damals gelernt, zwischen Schlampe und Miststück?
Nein, ich nicht.
Die Schlampe macht's mit jedem, das Miststück mit jedem, außer mit dir. Das habe ich damals gelernt.
Du ziehst uns in den Abgrund.
Nein, das war ein Zitat von Frank Farian.
Es tut mir alles so leid.
Entschuldige, oder
ich hatte
nicht.
Bis jetzt einen guten Ruf.
Ja, so gut war der auch nicht. Aber
das kann doch nicht
machen wir uns nichts vor.
Ey,
hinter deinen Rücken wurde immer schon getuschelt. Naja, auf jeden Fall, da habe ich so viel gelernt in dieser Band, weil die drei Damen... pass auf, jetzt, ich sag's ganz unversaut. Die waren sehr sinnlich.
Ja,
und sehr lebenslustig.
Viel schöner.
Und darüber hinaus waren sie auch äußerst kontaktfreudig.
Und attraktiv.
Hochattraktiv. In der Zeit habe ich nicht nur musikalisch sehr viel gelernt, sondern auch soziologisch.
Ja.
Mein Gott, ging das da zur Sache. Ich wusste ja vorher gar nicht, dass es 20 Körpersäfte gibt.
Ja.
Aber so viel zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, aber. Ich bin
wegen
halt schon
der
70er lange dabei.
Jahre, weil, aber es war ja alles in den 70er Jahren. Ich weiß noch, dass ich in den 70er Jahren alles gehört habe an Musik. Es war auch mir keksegal, woher das kommt. Ich hatte einfach Spaß an allem. Weißt du, ich war in den 70ern war man einfach so sehr offen.
Du konntest
Glamrock hören, du konntest aber auch Udo Jürgens hören. Das Ehrenwerte aus hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das war ja auch, er war ja der wenigen, damals lief er ja noch unter Schlager. Einer wenigen, die schon eine Botschaft hatten und nicht nur Herzschmerz-Songs gemacht haben. Ja, Udo Jürgens war ein super Typ. Das muss ich dir jetzt erzählen.
Ja.
Ich habe in Hamburg kennengelernt, Dimitri, der war Jahrzehnte der Tourbegleiter von Udo Jürgens.
Ah.
Ja, der saß Backstage.
Oh mein Gott.
Ein super Typ.
Der Mann, der alles weiß.
Ja, und Dimitri ist jetzt mit Oliver Polak auf Tour. Wie das zustande gekommen ist, der würde hier den Rahmen springen. Ist aber egal. Sowohl Oliver Polak als auch Dimitri, beides tolle Herzensmenschen und so weiter. Und dann erzählte Dimitri, der eigentlich nicht viel spricht, der sich immer sehr dezent im Hintergrund, das ist ein totaler Profi.
Ja.
Klar, wenn er so lange mit Udo Jürgens unterwegs war, der erzählte folgende Geschichte. Ich glaube, es war in Böblingen, Stadthalle Böblingen, wo ja, Wetten, das und so auch oft war, aber eben auch große Tourneen stattfanden. Auftritt Udo Jürgens, ich glaube, die Hautnah-Tournee war es. Und Udo, der nach der Show gern mal auch ein Sektchen getrunken hat, nachdem
ist ja nichts gegen einzuwenden.
Im Bademantel von der Bühne kommt, hatte so springt in die G-Klasse, also dieses Förster-Auto von Mercedes. Und es war am Schneien in Böblingen. Es war am Schneien und dann fuhren sie zum Hotel, so ein bisschen außerhalb von Böblingen, so ein Fünf-Sterne-Bunker muss es natürlich sein. Und da waren sie noch nie gewesen und es schneite und schneite und sie fahren vors Hotel und es war tierisch am Schneien. Auf dem Auto lag schon 20 Zentimeter Schnee. So, und es führten so 8 Stufen zur Hotellobby hoch.
So ein schönes Portal, so eine Portaltreppe.
So eine Portaltreppe. So
zur Schlosshotel Böblingen.
Wahrscheinlich, ne? Oder eben 30 Kilometer entfernt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Udo in einer munteren Champagnerlaune sagt zu Dimitri, fahr die Treppe hoch.
Ja, weil er wollte jetzt auch sich nicht einschneiden lassen, die paar
genau,
Meter.
Genau. Wie bitte?
Kann man ja auch verstehen.
Wie bitte, Chef? Ja, hier fahr mal hoch.
Wir haben nur so ein Auto.
Ja, oder? Wir haben nur so ein Auto. Ist doch so ein Förster-Auto. Ja. Pass auf, Dimitri fährt tatsächlich die Stufe und merkt aber schon bei der ersten Stufe, knack, die ist durch. Fährt die zweite Stufe, knack, die ist durch. Die fahren bis oben hin, alle 8 Stufen durch. Die Story ist verbrieft. Jetzt stehen die oben vor dem Eingang des Hotels und die Automatiktür geht auf. Ja, aufgrund der Motorwärme geht natürlich diese Tür auf und Udo sagt, fahr rein. Ja, wie, ich kann doch nicht in dieses Hotel reinfahren. Fahr da jetzt rein. So, er fährt rein und Udo sagt, fahr zur Rezeption. Jetzt fahren die zur Rezeption, stehen mit dieser G-Klasse mit Schnee drauf vor der Rezeption. Der Nachtportier steht da und denkt, er wird verrückt, reißt sich schon büschelweise die Haare raus und Udo macht die Scheibe runter und sagt zum Rezeptionisten nur, einmal Anreise Udo Jürgens bitte.
Nein!
Herrlich, oder?
Ja, und das kannst du nur mit einer G-Klasse.
Siehst du, und da siehst du, dass manchmal solche, nennen wir ihn Chansonnier, aber auf jeden Fall kein Rock'n'Roller, dass die manchmal mehr Rock'n'Roll haben als die härtesten Heavy-Metaller.
Ja, natürlich. Aber das ist ja, so ein Tourneeleben, das weiß ich ja auch noch von früher, so ein Tourneeleben, das wird ja erst durch solche Geschichten richtig rund. Das ist ja auch, viele fragen mich immer, was das beste Erlebnis bei Till und Obel war, weil ich kann dir nur sagen, das beste Erlebnis war auch gleichzeitig das Schrecklichste.
Was jetzt wohl kommt?
Ja, und zwar waren wir, ich meine, das wäre so 92 gewesen, waren wir zu Gast in der Oldenburger Weser-Ems-Halle, ne? Kennst du auch, da so 8000 Leute, waren wir zu Gast bei der NDR-Riesenparty. Und in der NDR-Riesenparty wurde alles reingekarrt, was Rang und Namen hatte damals. Ne? Bob Geldof, Pur, Smokey, Kim Wilde, Münchner Freiheit.
Smokey.
Alles, ne? Also alles, was man mitgrölen kann. Und irgendein Redakteur war auf die glorreiche Idee gekommen, zwischendurch macht ihr hier eure Parodien. Das ist doch eine super Idee.
Klingt doch erstmal gut.
So, ich war jetzt zufälligerweise in der Halle, als Halleneinlass war. Und die Türen gingen auf und 8000 Leute strömten schon beim Einlass drietendick in die Halle. Und hinterher, wenn du durch die Halle gegangen bist, bist du, wenn du keine hohen Schuhe an hattest, warst du verloren. Du bist durch Bier gewartet, durch knöchelhohe Bierpfützen.
Und Becher.
Wahnsinn, Wahnsinn. So, und dann Pur, räumen ab. 8000 Leute brüllen mit Smokey.
Damals genau. Wieder, Lena.
Lena. Und Münchner Freiheit. Ohne dich, das sehe ich heute noch ein. Das mach ich mir selber ganz allein. Dann lasse ich dich heute nach in Ruhe. Die ganze, tausendmal du.
Was Pliff da?
Nein, aber neue Kim Deutsche Wilde, Welle? Kids America, Bob Geldof.
So. Bob Geldof mit seinem Hit?
Song of Innocence, Great Song, weißt du, dieses na, und I Don't Like Mondays, auch. I don't like Mondays, tell me why. So, und irgendwann, so, jetzt kommt euer Auftritt. Wir waren verkleidet als Weihnachtsmänner, Weihnachtskostüm und so ZZ-Top-Bärte und aufblasbare Gitarren und wollten also mit einer geilen ZZ-Top-Parodie die 8000 Herzen für uns gewinnen. So, und dann sagte irgendwie so eine Stelle, hier kommen Sie hier, Ihre Ruhe! Hast kein Wort verstanden. Wir raus auf die Bühne, was passiert? PA fällt aus. Nichts zu hören. Du siehst also nur, wie drei völlige Idioten auf die Bühne tapern.
Drei, weil euer Keyboarder auch dabei war.
In Weihnachtskostüm. Der Keyboarder hatte noch so ein Engelskostüm. Da mit aufblasbaren Gitarren herlatschen. Und das hat gefühlt auch nur 2 oder 3 Sekunden gedauert, bis 8000 Leute angefangen haben zu pfeifen und aufhören zu brüllen.
Ah.
Jetzt war es nur dumm, dass wir vertraglich 20 Minuten spielen sollten.
Und ihr wolltet ja eure Kohle.
Ja, das heißt, wir haben dann 20 Minuten lang unter gellenden Pfeifen aufhören, buhrufen und die Anlage ging auch die ganze Zeit nicht.
Also war das denn euer schlimmster Auftritt?
Ja, weil das kann ich keinem empfehlen.
Sag mal,
das ist schlimm. Und
ihr wart ja noch jung.
Ja, und wir waren so jung und wir waren nur erfolgsverwöhnt. Und das Lustige war, als wir von der Bühne kamen, sagte dann irgendein Typ, ja, ist doch nicht schlimm, morgen dafür. Ich mach's einfach kurz. Am nächsten Tag passierte genau dasselbe.
In derselben Halle auch wieder?
In derselben Halle.
Und wie war deine Nacht? Ihr wart ja jung, dann nimmt man sich ja sowas noch zu Herzen.
Ich habe, glaube ich, eine Flasche Doppelkorn alleine leer gemacht aus der Minibar. Ich habe mir die komplett über den Kopf gestülpt.
Du trinkst ja eigentlich gar nicht.
Ja, das war ja auch das Verheerende. Aber es war egal, weil am nächsten Tag war wieder alles kaputt. Und es war nicht nur alles kaputt und es wurde geboot. Nein, zur Belohnung hat der Gitarrenrodi von Bob Geldorf hinter uns noch, während wir spielten, die 100 Watt Marshall-Türme ausprobiert.
Ah, das habe ich auch mal erlebt.
Das verfolgt mich bis heute noch.
Im Hintergrund wird schon aufgebaut.
Ja, aber ich kann dir nur sagen, dieses 40 Minuten aufhören brüllen, das erdet unheimlich.
Ja.
Das macht mich stark.
Wie heißt es so schön? Gegenwind ist gut für den Charakter, Rückenwind ist gut fürs Talent. So
ja.
Ab und zu muss einem der eisige Wind der Showbranche mal einblasen.
Ja. Großartig, oder?
Ja.
Apropos einblasen.
Wir sind für heute sogar schon durch.
Ach so.
Und ich habe aber, es gibt zwei, es gibt,
du kannst ja, aber das sagen, steht doch in unseren Verträgen.
Pass auf, wir sagen mal, was wir noch gerne besprochen hätten und nehmen das schon mal als Teaser für die nächsten Folgen.
Also ja, alles, was euch hier nochmal gefallen hat, schreibt es uns an mail@zärtliche-cousinen.de.
Wir freuen uns über Kritik und natürlich nur, wenn sie positiv ist.
Ja, alles andere wird sowieso vernichtet.
Ja.
Und was erzählen wir beim nächsten Mal?
Was mich und glaube ich die Hörer, ich kenne die Geschichte ja schon, aber ich würde sie gerne nochmal demnächst hören, weil ich es schon lange nicht mehr gehört habe, wie du deine Frau kennengelernt hast auf einem Reggae-Festival und quasi 3 Till- und Obel-Programme gespielt hast.
Die Geschichte soll ich erzählen?
Die sollst du erzählen,
aber da muss ich wahrscheinlich heulen wieder.
Ja, aber die ist einfach so toll und so
weil meine Frau so toll ist.
So herzerweichend und so hinreißend und zauberhaft.
Schatzi, wenn du das hörst, ich liebe dich.
Ja, jetzt ist auch mal gut. Ja, ich will dir keine Sauereien hören in diesem Podcast. So, und ich werde dir mal erzählen, und das passt ganz gut dazu. Ich war letzte Woche in Palma, also in der Hauptstadt der Balearenkapitale, Palma de Mallorca. Und du warst ja schon abgereist. Ich bin dann freitagsabends noch ins Restaurant gegangen und mir gegenüber am Tisch saß eine tolle spanische, mallorquinische Familie vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten.
Ja.
Und die Frau des Hauses, so Mitte 40, würde ich sagen, ja, Milf ist jetzt edel, aber absolut ein Edelstein.
Eine Top-Milf.
Ja, kann man so sagen. Aber in Chanel,
oh.
Also das war schon richtig, das war Champions League.
Mm.
So, und die hat mir im Laufe des Abends ihr nasses Höschen in die Innentasche meines Sackos gesteckt.
Nein.
Ja, und das erzähle ich beim nächsten Mal.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.